Das Bekenntnis. Die Gnade des Glaubens, durch welche die Erwählten befähigt werden, zum Heil ihrer Seelen zu glauben, ist das Werk des Geistes Christi in ihren Herzen und wird gewöhnlich durch den Dienst am Wort gewirkt. Durch diesen sowie durch die Verwaltung der Sakramente und das Gebet wird er auch gemehrt und gestärkt. Westminster Bekenntnis, Kapitel 14, Abschnitt 1. Einleitung. Wir betreten heute ein neues Gebiet in unserem gemeinsamen Gang durch das Westminster-Bekenntnis. Nachdem wir uns 13 Kapitel lang mit den Grundlagen des christlichen Glaubens befasst haben, mit der Heiligen Schrift, mit Gott und seinem Ratschluss, mit Schöpfung und Vorsehung, mit dem Sündenfall und dem Gnadenbund, mit Christus dem Mittler, mit der Berufung, Rechtfertigung, Adoption und Heiligung. Wenden wir uns nun dem zu, was die Väter unter die Überschrift vom rettenden Glauben stellen. Das 14. Kapitel handelt nicht mehr von dem, was Gott für uns getan hat, sondern von dem, was Gott in uns wirkt, damit wir ergreifen, was er für uns getan hat. Es handelt von dem Bindeglied zwischen Christus und dem Sünder, von der leeren Hand, die den vollen Schatz empfängt. Es gibt eine Frage, die sich jeder ernsthafte Christ früher oder später stellt, und zwar nicht als theologische Übung, sondern in der Stille einer schlaflosen Nacht oder am Bett eines sterbenden Freundes. Es ist nicht die Frage, ist das Christentum wahr? Von der Wahrheit der christlichen Lehre mag er intellektuell überzeugt sein, die Beweise für die Auferstehung hat er geprüft, die innere Stimmigkeit der Schrift hat ihn beeindruckt, die Zeugnisse der Jahrhunderte liegen vor ihm. Aber die Frage, die ihn umtreibt, ist viel einfacher und viel unausweichlicher, warum glaube ich? Nicht, warum glauben die Märtyrer oder die Apostel oder die großen Lehrer der Kirche? Sondern, warum glaubt ausgerechnet er, ein Mensch von durchschnittlicher Intelligenz und bescheidener Frömmigkeit, dessen Gebete oft abgelenkt sind und dessen Vertrauen bei der ersten ernsten Anfechtung ins Wanken gerät? Was hat ihn dazu gebracht, sein ganzes Leben auf eine Verheißung zu setzen, die er nie mit Händen greifen konnte? Der erste Abschnitt des 14. Kapitels gibt die Antwort, und es ist eine Antwort, die den Stolz des natürlichen Menschen zerbricht und das Herz des angefochtenen Gläubigen tröstet. Der rettende Glaube ist nicht das Ergebnis unserer Klugheit oder unseres freien Entschlusses. Er ist eine Gnadengabe. Er ist das Werk des Geistes Christi in unseren Herzen. Und dieser Glaube, einmal gewirkt durch den Dienst am Wort, wird durch dieselben Mittel gemehrt und gestärkt, durch die Schrift, die Sakramente und das Gebet. Das ist die Lehre, die den reformierten Glauben von jeder Religion menschlicher Leistung unterscheidet. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift lehrt mit einer Klarheit, die keinen Raum für Verhandlungen lässt, dass der Glaube eine Gabe Gottes ist und nicht eine Leistung des Menschen. Der Apostel Paulus bringt diese Wahrheit in seinem Brief an die Epheser auf den kürzesten und dichtesten Ausdruck, den die Bibel für sie gefunden hat. Er schreibt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Jedes Wort dieses Satzes ist mit Bedacht gesetzt, und der ganze Satz dreht sich um das kleine griechische Pronomen tuto, das. Worauf bezieht sich dieses das? Auf den Glauben oder auf das gesamte Heilsgeschehen aus Gnade? Die Grammatik erlaubt beide Lesarten, aber die Logik des Gedankengangs drängt zur ersten. Wenn Paulus nur hätte sagen wollen, dass die Errettung ein Geschenk ist, hätte er wiederholt, was er bereits gesagt hatte. Der Sinn des Zusatzes, und das nicht aus euch, besteht gerade darin, jede noch so schmale Hintertür zu verschließen, durch die sich ein Mensch einen Anteil an seiner Rettung zuschreiben könnte. Wenn der Glaube selbst eine Leistung des natürlichen Menschen wäre, dann könnte der Glaubende sich vom Nichtglaubenden unterscheiden und sagen, ich habe das Entscheidende beigetragen. Aber Paulus verriegelt diese Tür mit einem Satz, es ist Gottes Gabe. Das griechische Wort für Gabe, Dron, bezeichnet im Neuen Testament durchgehend die unverdiente Zuwendung Gottes, das Opfer, das der Mensch nicht bringt, sondern empfängt. Der Glaube ist nicht der Beitrag, den der Sünder zum Heil beisteuert, er ist die erste Rate der Gabe selbst. Aus diesem Grund sagt derselbe Apostel im selben Brief, wir seien tot in Übertretungen und Sünden gewesen, bevor Gott uns lebendig machte. Ein Toter kann nicht nach der Medizin greifen. Er kann keine Einwilligung unterschreiben. Er kann nicht mit dem Chirurgen zusammenarbeiten. Der geistlich tote Mensch trägt zu seiner Auferweckung so wenig bei wie Lazarus zu dem Befehl, der ihn aus dem Grab rief. Der Glaube ist der erste Atemzug der neuen Schöpfung, und dieser Atem wird geschenkt, nicht errungen. Unser Herr selbst hat dieselbe Wahrheit mit einer Schroffheit gelehrt, die keine Ausflüchte zulässt. Im 6. Kapitel des Johannesevangeliums sagt er, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Das griechische Wort für ziehen, Helkis, trägt die Bedeutung einer kraftvollen, unwiderstehlichen Anziehung. Es ist dasselbe Verb, das im 21. Kapitel des Johannesevangeliums gebraucht wird, als die Jünger ein Netz voller Fische an Land ziehen, und in der Apostelgeschichte, als Paulus und Silas auf den Marktplatz geschleift werden. Das Ziehen des Vaters ist keine höfliche Einladung, die den Willen in der Schwebe lässt und darauf wartet, dass der Sünder die Waagschale zu seinen Gunsten neigt. Es ist ein souveränes, wirksames Ziehen, das den Gezogenen unfehlbar zu Christus bringt. Und damit niemand den Punkt übersieht, wiederholt der Herr es wenige Verse später, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Zu Christus kommen, an Christus glauben, das kann kein Mensch von sich aus. Es muss ihm gegeben werden. Und was ihm gegeben wird, ist der Glaube. Paulus zieht dieselbe Linie in seinem Brief an die Philipper, wo er den Gläubigen schreibt, denn euch ist es gegeben um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das Verb Echarist stammt vom Stamm Charis, Gnade. Glauben ist eine Gnadengabe. Leiden ist eine Gnadengabe. Beides wird verliehen, nicht hervorgebracht. Die Philipper werden nicht dafür gelobt, dass sie den Glauben aus eigenem Vermögen hervorgebracht hätten, ihnen wird gesagt, dass ihnen der Glaube geschenkt wurde um Christi willen, eine Frucht seines Blutes, angewandt durch seinen Geist. Wenn der Glaube aber eine souveräne Gabe ist, so ist er doch keine Gabe, die ohne Mittel vom Himmel fällt. Das Bekenntnis fügt mit Bedacht hinzu, dass der Glaube, gewöhnlich durch den Dienst am Wort gewirkt wird. Paulus stellt diesen Zusammenhang mit unmissverständlicher Klarheit im 10. Kapitel des Römerbriefs her, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das griechische Akou bedeutet den Akt des Hörens und das Gehörte selbst, die Botschaft, die Verkündigung. Der Glaube entsteht nicht aus mystischer Versenkung oder aus einem inneren Licht, das unabhängig von der Schrift leuchtet. Er entsteht durch das Hören des Evangeliums, der Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, ausgerufen von einer menschlichen Stimme und vom Geist in die Tiefe der Seele getragen. Der Prediger pflanzt und begießt, aber Gott gibt das Gedeihen. Das Wort ist das Werkzeug, der Geist ist der Werkmeister. Und das gewöhnliche Muster, das Bekenntnis mit dem Wort gewöhnlich beschreibt, ist dies, der Geist wirkt den Glauben im Herzen in dem Augenblick, da das Wort gehört und verstanden wird. Das ist der Grund, warum der Missionsbefehl nicht verhandelbar ist, warum die Kirche predigen muss, warum die Schrift in jeder Sprache unter dem Himmel übersetzt und veröffentlicht und laut vorgelesen werden muss. Gott hat beschlossen, den Glauben durch das Wort zu schenken, und wer den Glauben empfangen will, muss sich unter das Wort setzen. Doch der Abschnitt bleibt nicht beim Ursprung des Glaubens stehen. Das Bekenntnis lehrt, dass dieselben Mittel, durch die der Glaube gewirkt wird, auch die Mittel sind, durch die er gemehrt und gestärkt wird, das Wort, die Sakramente und das Gebet. Petrus ermahnt die bereits Wiedergeborenen im 2. Kapitel seines ersten Briefes, seid begierig nach der vernünftigen lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachse zum Heil. Das griechische Adolon, lauter, meint, unverfälscht, ohne Betrug, rein. Das Wort Gottes ist Milch für die Seele, und die Seele, die sich davon nährt, wächst. Der Glaube ist keine einmal gemachte Einlage, die man liegen lässt, er ist ein lebendiges Wesen, das genährt werden muss, und die Nahrung, die Gott verordnet hat, ist sein eigenes Wort. Auf dieselbe Weise befiehlt Paulus die Ältesten von Ephesus, als er Abschied von ihnen nimmt, Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und euch das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind. Das Wort baut auf. Es stiftet, es festigt. Es ist nicht nur der Same, aus dem der Glaube entspringt, es ist der Regen und die Sonne, durch die er reift. Die Apostel selbst wussten, dass der Glaube der Stärkung bedürfte, auch nachdem er geschenkt worden war. Sie riefen, Herr, stärke uns den Glauben. Sie baten nicht um Glauben, den besaßen sie bereits. Aber sie kannten seine Schwäche, seine Neigung zum Wanken, sein Bedürfnis nach ständiger Erneuerung. Und sie wussten, woher die Stärkung kommen musste, nicht aus größerer Anstrengung, nicht aus verbissenem Entschluss, sondern von dem Herrn, der ihn ihnen zuerst geschenkt hatte. Das Bekenntnis fängt diese Bewegung vollkommen ein, der Glaube wird durch dasselbe Wort genährt, das ihn zuerst gewirkt hat, genährt an demselben Tisch, erhalten durch denselben Geist. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter in den 1640er Jahren zusammentraten, um ein Bekenntnis für die Kirchen in England, Schottland und Irland zu verfassen, war die Lehre vom Glauben ein Schlachtfeld. Drei Irrtümer bedrängten die Kirche aus verschiedenen Richtungen, und die Väter schrieben diesen ersten Abschnitt mit allen drei vor Augen. Der erste Irrtum war die römische Lehre vom Glauben als bloßer verstandesmäßiger Zustimmung, der Fides Informis, der ungeformte Glaube. In diesem System wird der Glaube erst dann zum rettenden Glauben, wenn er durch die Liebe, durch die eingegossene Tugend der Caritas, geformt wird. Der Glaube ist hier nicht das Werkzeug, mit dem der Sünder die Gerechtigkeit Christi empfängt, er ist der erste Schritt in einem Prozess innerer Erneuerung, der, wenn er zu Ende geführt wird, den Sünder tatsächlich gerecht macht. Der Grund der Rechtfertigung ist nicht die zugerechnete Gerechtigkeit Christi, ergriffen im Glauben allein, sondern die eigene, innewohnende Gerechtigkeit des Gläubigen, hervorgebracht in Zusammenarbeit mit der Gnade. Die Reformatoren hatten die biblische Lehre wiedergewonnen, dass der Glaube das alleinige Werkzeug der Rechtfertigung ist, nicht weil er irgendeine verdienstliche Eigenschaft besesse, sondern weil er den Sünder mit Christus vereinigt, in dem alle Gerechtigkeit wohnt. Die Väter, in dieser reformatorischen Tradition stehend, eröffnen das Kapitel mit der Feststellung, dass der Glaube, Gnade und Werk des Geistes ist, nicht eine natürliche Fähigkeit und nicht eine verdienstliche Leistung. Er ist Gabe vom Anfang bis zum Ende. Der zweite Irrtum war die arminianische Lehre, die von den Remonstranten 1610 formuliert und von der Dortrechter Synode 1619 verurteilt wurde. In diesem System gibt Gott allen Menschen eine hinreichende Gnade, die es ihnen ermöglicht zu glauben, wenn sie es wollen. Aber der entscheidende Faktor ist der menschliche Wille. Der Glaube ist nicht eine Gabe, die den Erwählten verliehen wird, er ist eine Möglichkeit, die allen angeboten wird und die von denen verwirklicht wird, die den richtigen Gebrauch von ihrer Freiheit machen. Die Sprache des Bekenntnisses schneidet hier scharf dagegen. Der Glaube ist das Werk des Geistes Christi in ihren Herzen. Wobei ihren sich auf die Erwählten bezieht. Es ist keine allgemeine Möglichkeit, die darauf wartet, durch eine menschliche Entscheidung aktiviert zu werden, es ist ein besonderes Werk, das in besonderen Herzen durch einen besonderen Geist vollbracht wird. Und das Werk des Geistes ist wirksam, die Erwählten werden befähigt, zu glauben zum Heil ihrer Seelen. Diese Befähigung ist nicht eine bloße Erlaubnis oder die Beseitigung von Hindernissen, sie ist ein schöpferischer, lebendig machender Akt, der den Glauben, zu dem er befähigt, selbst hervorbringt. Der dritte Irrtum war die schwärmerische Behauptung, der Glaube werde unmittelbar durch den Geist gewirkt, ohne das Werkzeug des Wortes. Verschiedene radikale Gruppen im 17. Jahrhundert lehrten, der Geist spreche direkt zur Seele, abseits der Schrift, und wer das innere Licht habe, bedürfe keiner äußeren Predigt. Dagegen bestanden die Väter darauf, dass der Glaube, gewöhnlich durch den Dienst am Wort gewirkt wird. Das Adverb, gewöhnlich, ist mit Bedacht gesetzt. Der Geist ist frei und souverän und kann den Glauben wirken, wie es ihm gefällt, sogar ohne das gepredigte Wort, in außergewöhnlichen Umständen, etwa bei Kindern, die im Säuglingsalter sterben, oder bei Erwählten, die nicht die Fähigkeit haben, das gepredigte Wort zu verstehen. Aber das gewöhnliche, festgesetzte, normative Mittel ist der Dienst am Wort, und wer die Predigt des Evangeliums vernachlässigt und dabei behauptet, einen unmittelbar durch den Geist gewirkten Glauben zu besitzen, betrügt sich selbst. Der Geist, der das Wort eingegeben hat, wirkt durch das Wort, und der Geist, der den Glauben schenkt, schenkt ihn in Verbindung mit dem Hören des Evangeliums. Robert Shaw hat in seiner Auslegung des Bekenntnisses auf das Gewicht des Wortes gewöhnlich hingewiesen. Der Geist ist nicht an das Wort gebunden, als könnte er nicht ohne es wirken, aber er hat uns an das Wort gebunden als das Mittel, das er zu unserer Bekehrung und Erbauung eingesetzt hat. Den Glauben außerhalb des Wortes suchen heißt, ihn außerhalb der Mittel zu suchen, die zu segnen Gott verheißen hat. Shaw bemerkt auch die planvolle Symmetrie des Abschnitts. Dasselbe Wort, das den Glauben schenkt, ist das Wort, das den Glauben wachsen lässt. Der Dienst am Wort ist nicht nur der Kreissaal für die neue Geburt, sondern das Speisezimmer für das neue Leben. A. A. Hodge bemerkt in seinem Kommentar, dass die Lehre des Bekenntnisses über die Gnadenmittel unmittelbar mit seiner Lehre von der Heiligung im vorherigen Kapitel verbunden ist. Der Glaube ist die Wurzel der Heiligung, und was die Wurzel stärkt, stärkt den ganzen Baum. Das Wort, die Sakramente und das Gebet sind nicht bloße Rituale, die man vollzieht, sondern Kanäle, durch die der Geist den von ihm gepflanzten Glauben nährt. Die Aufnahme der Sakramente in diesen Abschnitt ist bedeutsam. Taufe und Abendmahl sind nicht bloße Symbole, sondern Mittel, durch die, unter dem Segen des Geistes, der Glaube bestätigt und gestärkt wird. Das Abendmahl insbesondere ist das von Christus eingesetzte Festmahl zur Speisung des Glaubens seines Volkes, eine sichtbare Predigt, in der Christus als der Gekreuzigte vor Augen gemalt wird und der Gläubige sich im Glauben von ihm nährt. Theologische Tiefe. Calvin widmet der Natur des Glaubens einen großen Teil seiner Institutio, und seine Darlegung erhält jeden Satz dieses Abschnitts. Im dritten Buch bestimmt er den Glauben als eine feste und gewisse Erkenntnis des Wohlwollens Gottes gegen uns, gegründet auf die Wahrheit der in Christus freigeschenkten Verheißung, die unserem Verstand durch den Heiligen Geist geoffenbart und in unserem Herzen versiegelt wird. Jedes Element dieser Begriffsbestimmung ist entscheidend. Der Glaube ist Erkenntnis, kein blinder Sprung, sondern ein Wissen, das auf Gottes Zusage ruht. Er ist gewiss, nicht schwankend zwischen Hoffnung und Verzweiflung, sondern verankert in der Zuverlässigkeit dessen, der verheißen hat. Er gründet auf der Verheißung in Christus, nicht auf Gefühlen oder Erfahrungen oder dem Zeugnis der Kirche, sondern auf dem objektiven Wort Gottes. Und er wird dem Herzen durch den Heiligen Geist versiegelt, nicht vom menschlichen Denken hervorgebracht, sondern durch göttliches Handeln gewirkt. Calvins Nachdruck auf das Werk des Geistes nimmt die Behauptung des Bekenntnisses vorweg und untermauert sie: Der Glaube ist das Werk des Geistes Christi in den Herzen der Erwählten. Der Geist ist nicht ein Gehilfe, der dem natürlichen Menschen das Glauben erleichtert, er ist der Urheber des Glaubens, die alleinige Wirkursache, ohne die kein Mensch je glauben würde. Calvin rang auch mit der Frage, warum einige, die das Evangelium hören, glauben und andere nicht, und seine Antwort ist unerbittlich. Der Unterschied, so schreibt er, liegt nicht am freien Willen des Menschen, als wären die einen gelehriger als die anderen, er liegt am verborgenen Ratschluss der Erwählung Gottes und an der inneren Erleuchtung des Heiligen Geistes. Dieselbe Predigt, die das eine Herz verhärtet, erweicht das andere, nicht weil die Predigt anders wäre oder die Hörer sich in ihren natürlichen Fähigkeiten unterschieden, sondern weil der Geist in dem einen wirkt, was er in dem anderen nicht wirkt. Das ist ein hartes Wort, und Calvin mildert es nicht. Aber es ist auch der einzige Grund der Zuversicht für den Gläubigen, der die Widerspenstigkeit seines eigenen Herzens kennt. Wenn der Glaube von meiner Empfänglichkeit abhinge, könnte ich niemals sicher sein, dass meine Empfänglichkeit Bestand hätte. Wenn der Glaube vom Werk des Geistes abhängt, kann ich gewiss sein, dass der Geist, der das Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Zwingli hatte in seiner Auseinandersetzung mit den Täufern eine Einsicht formuliert, die für den Schweizer Leser besonders anspricht. In seiner Schrift von der Klarheit und Gewissheit des Wortes Gottes betont er, dass der Glaube nicht aus dem Fleisch stammt, sondern aus der Kraft Gottes, die durch das gepredigte Wort am Menschen handelt. Das Wort Gottes ist nicht nur Information über Gott, sondern das Mittel, durch das Gott selbst gegenwärtig handelt und den Glauben schafft, wo und wann es ihm gefällt. Der Mensch, der meint, er könne aus eigener Vernunft an Christus glauben, verkennt die Tiefe seiner geistlichen Ohnmacht. Zwingli stellt dem die Gewissheit entgegen, was Gott durch sein Wort verheißt. Das wirkt er auch durch seinen Geist. Das Wort kehrt nicht wirkungslos zu Gott zurück, sondern bewirkt, wozu es gesandt ist. Bullinger hat in seinen Dekaden die Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk als den Rahmen entfaltet, in dem der Glaube seinen Platz findet. Der Bund Gottes enthält nicht nur die Forderung des Gehorsams, sondern auch die Verheißung der Gnade, die den Gehorsam allererst ermöglicht und den Glauben wirkt. Bullinger dachte den Glauben nicht als isolierten Akt des Einzelnen, sondern als Antwort des Bundesgliedes auf die Bundestreue Gottes. Weil Gott im Bund zuerst gesprochen und gehandelt hat, kann der Mensch im Glauben antworten. Diese Antwort ist so gewiss, wie der Bund gewiss ist, denn sie ist nicht das Werk des schwankenden Menschen, sondern des treuen Gottes, der seinen Geist in die Herzen der Erwählten gibt und sie durch das Wort zum Glauben ruft. Watson greift das Bild vom Glauben als Pflanze auf, die bewässert werden muss. Das Wort Gottes ist der Regen, die Sakramente sind die Kanäle, das Gebet ist das Wurzelwerk, das die Nahrung aus dem Boden der göttlichen Verheißungen zieht. Wie der Leib durch Speise gestärkt wird, schreibt Watson, so wird der Glaube durch das Wort gestärkt. Jede Verheißung ist ein Stärkungsmittel, das den Glauben vor dem Ermatten bewahrt. Und er fügt eine Bemerkung hinzu, die manchem zweifelnden Gemüt Trost gespendet hat, ein schwacher Glaube ist dennoch echter Glaube. Das geknickte Rohr ist schwach, doch Christus wird es nicht zerbrechen. Der glimmende Docht ist schwach, doch Christus wird ihn nicht auslöschen. Eine schwache Hand kann ein reiches Geschenk entgegennehmen. So kann ein schwacher Glaube einen starken Christus ergreifen. Die Stärke des Glaubens liegt nicht im Glauben selbst, sondern in dem Gegenstand, an den der Glaube sich klammert, und dieser Gegenstand ist Christus, der mächtig ist zu retten. Warfield verteidigte die Lehre des Bekenntnisses gegen die aufkommende Flut des Pelagianismus im amerikanischen Protestantismus. In seinem Aufsatz über den Glauben bestand er darauf, dass das Neue Testament den Glauben durchgehend nicht als ein Werk darstellt, das das Heil verdient, sondern als das Empfangsorgan, durch das das Heil angeeignet wird. Nicht der Glaube rettet, schrieb er, sondern Christus rettet durch den Glauben. Der Glaube ist die Hand, nicht der Schatz. Er ist das Auge, nicht das Licht. Wer das Werkzeug mit der empfangenen Sache verwechselt, verfällt genau dem Irrtum, den das Bekenntnis verhindern sollte, dem Irrtum, den Glauben zu einem Werk und den Gläubigen zu seinem eigenen Retter zu machen. Warfield zeigte zudem, dass der neutestamentliche Gebrauch von Pistis auf den alttestamentlichen Begriff Amman zurückgreift, die hebräische Wurzel des Wortes Amen, die Festigkeit, Zuverlässigkeit und persönliche Bindung bedeutet. Glauben heißt nicht nur, bestimmte Sätze für wahr zu halten, es heißt, sich selbst dem Gott anzuvertrauen, der in Christus gehandelt hat, um zu retten. Francis Turretin behandelt die Frage, ob der Glaube eine von Gott eingegossene Neigung oder ein vom Gläubigen hervorgebrachter Akt sei, und er antwortet, dass er beides ist. Als Neigung ist der Glaube die dauerhafte Ausrichtung, die der Geist in der Wiedergeburt schafft. Als Akt ist er die tatsächliche Ausübung dieser Ausrichtung, das bewusste Vertrauen auf Christus. Aber die Neigung und der Akt sind Werk des Geistes. Die Neigung wird unmittelbar eingegossen, der Akt wird vom Gläubigen vollzogen, aber nur, weil der Geist den Willen bewegt. Turretins Unterscheidung bewahrt die Souveränität Gottes in der Gabe des Glaubens ebenso wie die Wirklichkeit des menschlichen Handelns. Der Gläubige glaubt wirklich, der Akt ist sein eigener, aber er glaubt, weil Gott ihm die Fähigkeit und den Willen dazu geschenkt hat. Owen legt in seiner Abhandlung über die Rechtfertigung dar, dass die Sakramente unter den Mitteln zur Stärkung des Glaubens einen besonderen Platz einnehmen. Das Abendmahl ist nicht ein bloßes Gedächtnismahl, sondern ein Gnadenmittel, in dem Christus dem Glauben des Gläubigen wirklich, wenn auch geistlich, gegenwärtig ist. Im Abendmahl, schreibt Owen, wird Christus gleichsam als der Gekreuzigte vor unseren Augen dargestellt, und alle Wohltaten seines Todes werden uns angeboten. Dass das Bekenntnis die Sakramente neben das Wort und das Gebet stellt, ist kein nachträglicher Einfall, sondern die Anerkennung, dass Christus besondere Verordnungen zur Ernährung seines Volkes eingesetzt hat und dass diejenigen, die diese Mittel vernachlässigen, sich nicht wundern sollten, wenn ihr Glaube schwach wird. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, erforsche den Ursprung deines Glaubens und lass dich von der Antwort demütigen. Der natürliche Mensch möchte glauben, er sei durch eigene Weisheit zum Glauben gekommen, durch eigenes kluges Abwägen der Beweisgründe. Aber die Schrift lässt diese Schmeichelei nicht zu. Wenn du glaubst, dann deshalb, weil der Geist Christi in deinem Herzen gewirkt hat, was er im Herzen deines Nachbarn, der dasselbe Evangelium hört und unberührt bleibt, nicht gewirkt hat. Das ist keine Wahrheit, die dich stolz machen sollte. Wie könnte ein Bettler auf ein Geschenk stolz sein? Aber es ist eine Wahrheit, die dich zutiefst dankbar machen sollte. Jeder Tag, an dem der Glaube noch in deinem Herzen brennt, ist ein Tag, an dem der Geist das Werk fortgesetzt hat, das er begonnen hat. Zweitens, wenn der Glaube gewöhnlich durch den Dienst am Wort gewirkt wird, dann setze dich unter das Wort in bewusstem Vertrauen auf den Geist. Es ist möglich, jahrzehntelang die Predigt des Evangeliums zu hören und sie doch nie wirklich zu hören, weil das Ohr den Klang empfängt, das Herz aber verschlossen bleibt. Wenn du die Bibel aufschlägst oder am Tag des Herrn in der Bank sitzt, bete das Gebet der Apostel: Herr, stärke uns den Glauben. Bitte den Geist, die Worte, die in deine Ohren dringen, in die Tiefe deiner Seele zu tragen. Dieselbe Predigt, die den einen Hörer unterrichtet, verwandelt den anderen, und der Unterschied ist das innere Werk des Geistes. Komm zum Wort nicht als Kritiker, sondern als Bettler, der eine leere Hand ausstreckt. Du bist nicht da, um den Prediger zu beurteilen, du bist da, um von Gott zu empfangen. Drittens, versäume die Mittel nicht, durch die der Glaube gestärkt wird. Das Abendmahl ist nicht ein bloßer Ritus, den man gelegentlich begeht, es ist das von Christus eingesetzte Festmahl zur Speisung des Glaubens seines Volkes. Wenn du von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkst, nährst du dich im Glauben von Christus, und dieses Nähren stärkt den Glauben, durch den du dich nährst. Auf dieselbe Weise ist das Gebet ein Mittel, durch das der Glaube ausgeübt und in der Ausübung gestärkt wird. Jedes Gebet, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben, ist ein Akt des Glaubens, und jeder Akt des Glaubens stärkt die Neigung des Glaubens. Wer diese Mittel vernachlässigt, sollte sich nicht wundern, dass sein Glaube schwach ist, er hat aufgehört zu essen und wundert sich, dass er hungrig ist. Viertens, lerne, zwischen einem schwachen Glauben und dem Fehlen des Glaubens zu unterscheiden. Das Bekenntnis lehrt, dass der Glaube das Werk des Geistes in den Herzen der Erwählten ist, nicht dass dieses Werk immer stark und frei von Zweifeln ist. Im nächsten Abschnitt werden uns die Väter sagen, dass der Glaube verschiedene Grade aufweist und oft angefochten und geschwächt wird. Der Gläubige, der über seine Sünden weint und mit dem Vater des besessenen Knaben ausruft, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Gläubige beweist nicht die Abwesenheit des Glaubens, sondern seine Gegenwart. Ein schwacher Glaube ist dennoch Glaube, und der schwächste Glaube, der sich an Christus klammert, ist rettender Glaube, denn nicht die Stärke des Glaubens rettet, sondern die Stärke des Retters. Fünftens, die Gewissheit, dass der Glaube Gottes Gabe ist, treibe dich ins Gebet für diejenigen, die noch nicht glauben. Wenn der Glaube eine Sache menschlicher Entscheidung wäre, dann wäre die angemessene Antwort auf den Unglauben das Argumentieren. Aber wenn der Glaube das Werk des Geistes ist, dann ist die letzte Waffe gegen den Unglauben das Gebet. Bete für deine Kinder, die das Evangelium gehört haben und gleichgültig geblieben sind. Bete für deine Freunde, die intellektuell überzeugt, aber nicht entschlossen sind. Und bete mit Zuversicht, denn du bittest Gott, das zu tun, was zu tun er verheißen hat, seinen Geist zu senden, um den Glauben in den Herzen seiner Erwählten zu wirken. Der Missionar, der am fremden Ufer landet, der Pfarrer, der die Kanzelstufen hinaufsteigt, die Mutter, die ihren Kindern am Abend aus der Bibel vorliest, sie alle pflanzen und begießen, aber Gott gibt das Gedeihen. Sechstens, bedenke, dass wir ein neues Kapitel im Bekenntnis betreten. 13 Kapitel lang haben wir die Fundamente des Heils betrachtet. Nun stehen wir vor der persönlichsten Frage, habe ich diesen Glauben? Und woher weiß ich, dass er echt ist? Die Väter geben keine vorschnelle Antwort. Sie beginnen nicht mit den Kennzeichen des Glaubens, sondern mit seiner Herkunft. Echter Glaube stammt nicht von dir, er stammt vom Geist Gottes. Echter Glaube ruht auf dem Wort, durch das Gott ihn gewirkt hat und durch das er ihn nährt. Der erste Abschnitt dieses Kapitels ist eine Einladung, nicht auf dich selbst zu schauen, sondern auf den, der den Glauben schafft und vollendet. Erhebe deine Augen von deiner Schwachheit zu seiner Treue. Der Glaube ist sein Werk, nicht deines. Gebet. Allmächtiger, gnädiger Gott und Vater, der du uns die Gnade des Glaubens geschenkt hast, durch die wir tot waren in Übertretungen und Sünden, lebendig gemacht worden sind in Christus und befähigt worden, zu glauben zum Heil unserer Seelen. Wir beugen uns vor dir in Anbetung und Dankbarkeit. Wir bekennen, dass dieser Glaube nicht das Ergebnis unserer eigenen Weisheit oder unseres eigenen Willens ist, sondern das souveräne Werk deines Geistes in unseren Herzen, eine Gabe, erkauft durch das Blut Christi und angewandt durch seine allmächtige Kraft. Uns selbst überlassen, wären wir noch immer Fremdlinge außerhalb der Bündnisse der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Aber du hast uns in Barmherzigkeit angesehen und durch den wirksamen Ruf deines Geistes in unseren toten Herzen den Glauben gewirkt und uns mit Christus vereinigt in jener geheimnisvollen Gemeinschaft, durch die alle seine Wohltaten die unseren werden. Dafür danken wir dir und wissen, dass alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe von oben herabkommt. Wir danken dir, Herr, für den Dienst am Wort, das gewöhnliche Mittel, durch das es dir gefallen hat, den Glauben in unseren Herzen zu wirken. Wir preisen dich für die treuen Prediger, die uns das Evangelium verkündigten, für die Eltern und Lehrer, die uns von Jugend auf in der Schrift unterwiesen, für die Freunde und Brüder und Schwestern, die ein Wort zur rechten Zeit sprachen, als unsere Seele hungrig war. Wir erkennen an, dass der Glaube aus der Predigt kommt, das Predigen aber durch das Wort Christi, und wir bitten dich, sende weiterhin Arbeiter in deine Ernte, auf dass der Klang des Evangeliums hinausgehe in alle Welt und deine Erwählten gesammelt werden aus allen Sprachen und Stämmen und Völkern. Stärke, so bitten wir dich, den Glauben, den du uns geschenkt hast. Wir spüren seine Schwachheit, seine Neigung, in der Stunde der Prüfung zu wanken, seine Bereitschaft zurückzuweichen, wenn die Kosten der Nachfolge gezählt werden. Wie neugeborene Kindlein verlangen wir nach der lauteren Milch des Wortes, auf dass wir durch sie wachsen zum Heil. Speise uns, Herr, an deinem Tisch und lass Brot und Kelch uns ein wahres Gnadenmittel sein, das unsere Gemeinschaft mit Christus befestigt und unsere Seelen nährt zum ewigen Leben. Lehre uns, ohne Unterlass zu beten, alle Sorge auf dich zu werfen und den Glauben, den du geschenkt hast, in fortwährendem Vertrauen auf deine Verheißungen auszuüben. Stärke uns den Glauben, o Herr, denn getrennt von dir können wir nichts tun, und jeder Fortschritt in der Gnade ist deine Gabe. Erbarme dich, so bitten wir dich, über diejenigen, die noch nicht geglaubt haben. Wir bringen vor dich unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Nachbarn und die große Schar derer, die den Namen Jesu nie gehört haben. Du hast die Predigt des Evangeliums als das gewöhnliche Mittel bestimmt, durch das der Glaube gewirkt wird. Erwecke Prediger, öffne Türen und sende deinen Geist aus, der das Wort mit Kraft begleitet. Und in deiner souveränen Freiheit bitten wir dich, wirke den Glauben auch in den Herzen derer, die uns lieb sind, auf dass sie mit uns die Freude der Sündenvergebung erkennen und den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre uns, o Herr, bei dem Glauben, der den Heiligen überliefert ist, und bringe uns endlich in jenen seligen Stand, in dem der Glaube dem Schauen weichen wird, in dem der trübe Spiegel unseres jetzigen Erkennens eingetauscht wird gegen das klare Sehen deines Angesichts und in dem wir nicht mehr rufen müssen, Herr, stärke uns den Glauben, weil wir dich sehen werden, wie du bist, und satt werden an deinem Bild. Bis zu jenem Tag ruhen wir in der Verheißung, dass der, der in uns angefangen hat das gute Werk, es vollenden wird bis an den Tag Christi Jesu. In seinem hochgelobten Namen beten wir, der der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Amen.